Also Jesus geben, Amen. Der war definitiv besser, Amen. Ja, herzlich willkommen auch an alle unsere Gäste zu unserem, wie sagt man in der Kirche, zu unserem Altjahrsabend, zu unserem allerletzten Gottesdienst im Jahr 2025. Und wir schließen ab mit dem Jahr und wir haben ein sehr, sehr starkes Wort für das kommende Jahr. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Amen. Danke, Jesus. Jesus macht alles neu in unserem Leben. Jeder weiß das, der schon mal einen Gebrauchtwagen gekauft hat. Ne? Das kann manchmal eine Überraschungstüte werden, nicht wahr? Dann sagt dann der Verkäufer, sagt, ich schwöre, ne? Da war kein Fehler, kein nichts dabei, ne? Und dann fährst du einen Monat und dann ist die ganze Kiste schon Schrott. Ne? Also das kann manchmal sowas sein. Ne? Oder ich habe ein altes Haus gekauft, ne? Kaufe nie ein gebrauchtes Haus, nicht wahr? Das sind Überraschungen. Einmal stand ich, dann haben wir versucht, das Dach zu erneuern. Dann war auf einmal kein Dach mehr da, nicht wahr? Da war der ganze Dach zusammengebrochen, ne? Weil alles war durchgemorscht. Aber wenn wir zu Gott kommen, dann renoviert er nicht nur da und hier ein bisschen, sondern Gott macht alles neu. Amen. Preis dem Herrn. Und das ist die Verheißung für das neue Jahr. Amen. Das war genauso mit dem Propheten Hesekiel. Vielleicht kennt ihr die Stelle in Hesekiel 37. Da steht er da im Tal der Totengebeine. Wow. Was für eine gruselige Stelle. Auch in der Bibel. Alles voller toter Knochen. Und der Geist Gottes spricht zu dem Propheten: Glaubst du, dass diese Knochen wieder neues Leben bekommen, dass diese Knochen wieder lebendig werden? Und das war ja ein kluger Prophet, das war bestimmt ein deutscher Prophet. Ne? Der hat dann nicht gesagt, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bekenne, sondern hat gesagt, in seiner Demut hat er gesagt, Gott, du weißt es, ne? Weil er konnte das nicht glauben, dass tote Knochen wieder zu neuem Leben kommen. Aber das ist genau das, was Glaube ist. Glaube ist nicht, dass wir etwas tun oder dass wir so toll beten oder wir so toll bekennen, sondern Gott kann das Tote wieder lebendig machen. Amen. Das ist das, was ich auch erlebt habe in meiner Transplantation. Meine Knochen waren absolut tot, absolut trocken, aber Gott hat mir neue, lebendige Knochen gegeben. Gott kann es möglich machen. Er macht alles neu. Amen. Am Silvester ist das immer so eine Frage. Da werden wir dann immer gefragt, ja, wie war denn dein Jahr? Ne? Und implizit wird natürlich immer gefragt, ne, warst du erfolgreich? Hast du eine Gehaltserhöhung bekommen? Hast du etwas erreicht in deinem Leben? Ne? Wir als Christen, wir fragen ja solche weltlichen Fragen nicht. Ne? Wir sind ja etwas frömmer. Ne? Aber ich kann mich noch erinnern, als ich vor 40 Jahren auch so in der Gemeinde im Silvester, da gab es dann immer Bühne frei, dann gab es Zeugniszeit. Ne? Ich weiß nicht, ob wir auch solche Silvester-Gottesdienste kennen. Und dann kam dann Schwester X oder Y und haben dann erzählt, wie Gott ihre Gebete erhört hat. Ne? Ich hatte Kopfschmerzen und ich bin geheilt. Und alle waren ganz begeistert. Oder eine hatte Knieschmerzen und ich bin geheilt. Und dann war das immer ganz toll. Und dann hat der Bruder dann natürlich gesagt, warum er geheilt worden ist. Weil er dann hat die richtigen Gebete gebetet. Ne? Oder hat dann gefastet oder hat die Bibel gelesen. Er hat was getan. Und das war dann ganz großartig, dass Gott sein Gebet erhört hat. Aber dann waren dann andere Brüder oder Schwester, die hatten ein hartes Jahr gehabt und ihre Gebete wurden nicht erhört. Und die gingen dann wahrscheinlich nicht auf die Kanzel. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Weil wenn wir jetzt denken an 2025, dann war das für uns natürlich ein großartiges Jahr. Jetzt könnt ihr auch so in diesem Geist erzählen, wie viele Leute haben wir getauft, wie viele Leute sind neu Mitglied geworden, wie viele Spenden haben wir gesammelt. Wir haben einen Hilfstransport nach Ukraine, das könnten wir alles heute machen. Aber ich will es heute mal anders sagen. Ja, wir haben für ein Kind gebetet, das seit 3 Jahren im Wachkoma ist und es ist immer noch nicht aufgewacht. Und wir haben für eine Mutter gebetet, die ein Kind zur Welt gebracht hat und als das Kind 3 Monate alt war, hat Gott nicht unsere Gebete erhört und es ist gestorben. Wie tragisch ist das denn? Wir denken an unseren Bruder Larussi, ein Muslim aus Tunesien, der sich hier im ICB durch Gottes Gnade für Jesus entschieden hat. Er hat Krebs gehabt und ist trotzdem gestorben. Wir denken an Schwester Valentina, wir haben für sie hier gebetet in der Gebetswoche. Sie ist noch einmal aufgewacht, obwohl sie schon längst im Koma war. Und sie hat noch einmal gerufen, Pastor Mario, da bist du. Und wir haben mit ihr gebetet. Sie hat ihr Leben noch mal bewusst in die Hände Jesu gegeben und am nächsten Tag ist sie heimgegangen. Wir denken an unsere geliebte Schwester Elisabeth, die wir alle von Herzen geliebt haben. Und sie ist heimgegangen. Deswegen Silvestergottesdienste sind immer so eine Sache. Was predigt man zu Silvester? Und was sagt man so? Und wir sind ja in Deutschland. In Deutschland, da sagen wir nicht, ja Bruder, ich habe das ganze Jahr auf dem Sofa gelegen und habe gar nichts gemacht. Ne? Solche Zeugnisse, die sagt man nicht. Silvester, nicht wahr? Und Silvester ist so ein bisschen, das erinnert uns so ein bisschen an Beerdigung. Silvester, da erinnern wir uns, das Jahr hatte einen Anfang und heute ist der letzte Tag, das Jahr hat ein Ende. Und Silvester erinnert uns so daran, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. So wie mein kleines Leben. Mein Leben, dein Leben hat einen Anfang gehabt und irgendwann hat dein Leben auch ein Ende. Und das ist eine Frage, die dann kommt in diesem kurzen Leben, was wir haben. Vielleicht bei dem einen Kind, für das wir gebetet haben, sehr kurz. Bei jemand anders ist vielleicht so in der Bibel. Wie lange dauert das Leben? 70, 80 Jahre mit Mühe und Arbeit und Schweiß, nicht wahr? Und die große Frage, die ist dann, wer bin ich? Wer bin ich? Und was macht mich aus? Was macht meinen Wert aus? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Und wir in Deutschland natürlich ganz, ganz stark. Ich bin das, was ich tue. Ja, und dann könnten wir jetzt heute auch so erzählen, was wir gerade jetzt auch im Dezember wieder für gute Dinge getan haben im ICB. Ich soll euch übrigens ganz herzlich grüßen von Pastor André. Der ist ja jetzt wieder in der Ukraine, 400 Kilometer muss er von seinem Heimatort fahren und sein Bus ist rammelvoll mit euren Hilfsgütern. Ganz, ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Und natürlich könnten wir sagen, wow, ICB hat etwas Gutes getan oder auch die Spenden jetzt für Syrien. Das ist alles großartig, was wir getan haben, was wir geleistet haben. Aber ihr Lieben, wenn ich jetzt so in eure lieben Gesichter sehe, manche sind das erste Mal da, manche kenne ich schon seit Jahren. In 100 Jahren wird keiner von uns hier mehr da sein. In 100 Jahren wird keiner mehr über uns sprechen und auch nicht über die guten Taten, die wir getan haben. Das heißt, all das, was wir getan haben, wird irgendwann vorbei sein. Andere beantworten diese Frage, wer bin ich? Ja, ich bin das, was andere über mich sagen. Ja. Und dann kannst du auch über das ganze Jahr zurückblicken und egal, wie viele Leute Gutes über dich gesagt haben in 2025 und dich gelobt haben und dich gerühmt haben für das, was du getan hast, da braucht nur einer sein, ne, der sagt, das hat mir nicht gefallen, was du da getan hast oder gesagt hast. Das ärgert uns, dann können wir die ganze Nacht nicht drüber schlafen oder können wir Silvester nicht richtig feiern, weil da war eine Person, die uns kritisiert hat. Oder der dritte Punkt, ich bin durch das, was ich habe. Und vielleicht durch Gottes Gnade bist du in Deutschland geboren, bist aus einer guten Familie, hast einen guten Job und hast die Gnade gehabt, vielleicht auch Besitz zu erwerben. Vielleicht hast du auch sogar das ganz große Glück gehabt, eine eigene Wohnung zu haben, ein eigenes Haus, im Gegensatz zu unseren Freunden, die aus Ländern fliehen mussten, aufgrund ihrer politischen Überzeugung oder ihrer religiösen Überzeugung, die erlebt haben. Sie hatten großen Reichtum. Ich habe jemanden kennengelernt in Beirut. Er hatte eine große Fabrik. Er sagte, Mario, ich hatte eine große Fabrik, ich hatte 100 Angestellte. Ich habe 3 Autos gehabt. Doch eines Tages kam eine SMS, der IS ist nur 2 Kilometer von deinem Dorf entfernt. Und ich habe nur das, was ich angehabt habe, mein Handy, meine Frau, meine Kinder, mein Auto, und dann habe ich von einer Sekunde zur anderen alles verloren. Und Jesus, er ist heute Abend hier. Und er sagt, ich mache alles neu. Amen. Du bist nicht das, was du tust. Du bist nicht das, was andere Leute von dir sagen. Du bist nicht das, was du hast, sondern du bist Gottes geliebte Tochter und geliebter Sohn. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist der Geliebte, du bist die Geliebte Gottes. Amen. Du bist der Geliebte, die Geliebte Gottes. Amen. Ich sag, weißt du, wenn wir das glauben, dass ich bin, was ich tue, dann, wenn wir vielleicht was gelingt, dann sind wir hier oben. Und wenn uns etwas nicht gelingt, dann sind wir hier unten. Wenn Leute gut über uns sprechen, sind wir hier oben. Wenn Leute schlecht über uns sprechen, sind wir hier. Wenn wir alles gewinnen, sind wir da. Wenn wir alles verlieren, sind wir da. Dann sieht unser Leben so aus. Aber Jesus sagt, das alles ist eine Lüge. Denn das ist genau das, was der Satan ihm auch sagen wollte. Sagte, sprich zu diesem Stein, tu was, und er wird zu Brot werden. Ne? Tu die Wunder Gottes, wenn du der Sohn Gottes bist. Oder wenn du der Sohn Gottes bist, spring von der Zinne des Tempels und alle werden liken auf Facebook und Instagram, du bist der Messias. Ne? Alle werden gut von dir sprechen. Oder wirf dich nieder vor mir, ich werde dir geben alle Besitztümer dieser Erde. Und Jesus sagt, das alles ist eine einzige Lüge. Das ist nicht das, was wir sind. Sondern er kam gerade von seiner Taufe. Er hat alles dem Vater gegeben. Und die Antwort des Vaters war, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist das, was wir sind. In unserem Leben, am Anfang und am Ende des Lebens, sind wir die Geliebten. Amen. Heißt im Herrn, wir sind die Geliebten Gottes. Das ist unsere Identität. Und so möchte ich uns am Ende des Jahres, möchte ich euch nochmal die Geschichte vorlesen von der Geschichte von der verlorenen Identität. Besser ist die Geschichte von der gewonnenen Identität. Es ist natürlich die Geschichte von dem verlorenen Sohn oder besser gesagt dem gewonnenen Sohn. Jesus erzählt sie in Lukas Evangelium Kapitel 15, ab Vers 11. Und da sagt Jesus, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und er ging hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf, kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber, sag mal laut, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bring schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Amen. So, ich möchte ganz kurz noch teilen, bevor wir ins Abendmahl hineingehen, über die verlorene Identität eines Sohnes, die Rückkehr zum Vater und deine erneuerte Kindschaft als neue Tochter, als neuer Sohn, mit einer neuen Liebe, mit einer erneuerten Vergebung, mit einem erneuerten Trost. Nun, hier sind zwei Söhne. Ich konzentriere mich heute auf den sogenannten verlorenen Sohn. Oder lass mich sagen, den gefundenen Sohn. Der verlorene Sohn, er sah seinen Wert vor allen Dingen darin, was er hatte. Er hatte ein Erbe, das wusste er. Und dieses Erbe muss sehr, sehr groß gewesen sein. Und das war seine Identität. Und er sagte, warum soll ich darauf warten, bis mein Vater stirbt? Ich bin nichts. Ich bin erst etwas, wenn mein Vater stirbt. Und dann tat er etwas, was man damals absolut nicht machte und was man heute absolut nicht macht. Er ging zu seinem Vater und sagte, du bist tot für mich. Gib mir mein Erbe. Ich möchte wertvoll sein. Ich möchte etwas gelten in der Welt. Meine Identität ist in meinem Erbe. Krass. Stell dir das vor, dieser Schmerz, diese Ablehnung, die der Vater in seinem Herzen erlitten hat. Sein Herz blutete. Aber kannst du die Liebe des Vaters erkennen, dass der Vater seinen Sohn so sehr liebte, dass er selbst diese Geringschätzung, diese Beleidigung auf sich nahm, sagte, ich bin für meinen Sohn gestorben. Aber weil ich ihn so sehr liebe, gebe ich ihm mein ganzes Erbe. Übrigens dem anderen Sohn auch. Das ist eine andere Predigt, die haben wir heute Abend keine Zeit dafür. Und so ging der Sohn. Bestätigt in dieser Lüge. Ich bin wertvoll, weil ich etwas habe. Weil ich begabt bin, weil ich ein Erbe habe. Ging in die Fremde und kaufte sich das, was er so sehr sich gesehnt hatte. Anerkennung, Liebe. Und natürlich, wenn du reich bist, wenn du begabt bist, Leute lieben dich. Natürlich. Und dann erlebt er das, was ganz viele von uns, die wir älter sind, vielleicht schon längst verstanden haben. Leute lieben eigentlich nicht dich, sie lieben das, was du hast. Sorry, wer das noch nicht erkannt hat, wir die Älteren, die nicken, ja, aber die Jüngeren vielleicht, das ist einfach so. Leute lieben dich, weil du klug bist, weil du hübsch bist, weil du gelb bist, und wenn du das alles nicht mehr hast, dann lieben sie dich nicht mehr. Das ist hart, aber es ist die Wahrheit. Falls du irgendwann mal jemanden triffst, der dich immer noch liebt, obwohl du alles verloren hast, wow, den solltest du heiraten. Amen. So liebt Gott uns. Aber er lernte nur Leute kennen, die nur das liebten, was er hatte. Und als er alles verprasst hatte, als er alles weg hatte, da waren die Leute auf einmal weg. Hat er alles verloren. Die verlorene falsche Identität. Ich bin wertvoll, weil ich etwas besitze, weil ich begabt bin, weil ich klug bin. Und dann das Einzige, was ihm noch blieb, seine Gesundheit, seine Zeit, sein Körper, verkaufte er an einen Schweinehirten, im wahrsten Sinne des Wortes, und hütete seine Schweine. Und selbst noch nicht einmal von dem Fraß, von dem Schweinefraß, durfte er seinen Hunger stillen. Und dann dämmerte es in ihm. Man nennt das Bekehrung. Aber ich nenne das nur eine halbe Bekehrung. Weil er sagte, mein Vater, den ich eigentlich für tot erklärt habe, ist besser als dieser Schweinehirte. Weil er hat viele Angestellte und sie haben Brot in Hülle und Fülle. Und er sagte, ich bin mir bewusst, meine Sohnschaft habe ich verloren. Meine Identität ist verloren. Aber ich will zu ihm gehen und Sklave, der Sklave meines Vaters sein, weil sein Sohn bin ich nicht mehr. Mein Vater hat mich bestimmt für tot erklärt. Und ich will ihm dienen als Sklave. Deswegen sage ich, das war eigentlich noch diese alte Mentalität. Und so ging er hin zu seinem Vater und dann kommt die gewonnene Identität. Die alte Identität war, ich bin wertvoll, weil ich etwas tue, weil ich etwas habe, was andere Leute von mir sagen. Aber jetzt kam die Überraschung. Er kehrt um zu seinem Vater und hier steht, der Vater sah ihn schon von fern. Das heißt, jeden Tag hat der Vater nach ihm ausgeschaut. Ist das nicht krass, dass Gott, hast du das mal gedacht, hast du mal darüber nachgedacht, dass Gott an dich denkt, jeden Tag? In der Bibel heißt es, dass seine Gedanken über dich zahlreicher sind als der Sand am Meer. Hast du schon mal die Sandkörner gezählt von allen Stränden der Erde? Bestimmt nicht. Und Gottes Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Ist das nicht krass? Ich weiß, als ich das erste Mal verliebt war in meine allerbeste Frau, habe ich jeden Tag an sie gedacht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal einen Menschen hattest, dass du überhaupt nicht aufhören kannst, an diesen Menschen zu denken. So denkt Gott über dich. So wertvoll bist du für Gott. Amen. Preis dem Herrn. Der Vater saß dort, hat jeden Tag auf ihn gewartet. Und als er ihn sah, da fing er an zu rennen. Das können eigentlich nur Leute aus dem Nahen Osten verstehen. Weißt du, ältere Leute, die rennen nicht. Ne? In Deutschland rennen ältere Leute, weil sie sich fit halten wollen. Ne? Aber im Alten, im Nahen Osten, das ist unwürdig zu rennen. Aber dem Vater war das egal, weil er liebte seinen Sohn so sehr, er hat sich zum Clown gemacht. Weil sein Sohn war sein Ein und Alles. Und er umarmt ihn. Stell dir vor, wie hat wohl sein Sohn gerochen? Ne? Monatelang bei den Schweinen, ne? Das war der Geruch. Er küsste ihn, krass. Und dann erneuert er seine Kindschaft. Materiell, emotional und juristisch. Er gibt ihm neue Kleider, einen neuen Siegelring, juristisch war wieder sein Erbe und Sohn und das beste Opfer. Nur am Kreuz kannst du deinen Wert entdecken am Ende des Jahres. Nicht in dem, was du getan hast für Gott. Nicht wie viele Gebete du gebetet hast, nicht wie lange du gefastet hast, nicht was du alles gespendet hast. Nur am Kreuz erkennst du, wer wertvoll du bist. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat für dich. Amen. Amen. Kindschaft ist nicht etwas, was wir verdienen können. Kindschaft geht nur durch Geburt. Matthäus 18,3 sagt Jesus, wir können nur in das Reich Gottes kommen, wenn wir umkehren und werden wie die Kinder. Nur dann können wir in das Reich Gottes kommen. Was heißt das? dass alles, was Gott für uns tun wird im neuen Jahr, ist alles unverdient. Amen. Nur weil du Kind bist, nur weil du Tochter bist. Und Johannes 3, Vers 3, das sagt er zu dem klügsten Pharisäer. Jesus antwortete zu Nikodemus: Wahrlich, ich sage dich, wenn dich jemand von Neuem geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Neugeburt beinhaltet zwei Sachen. Einmal Buße und Umkehr. Herr, ich möchte nicht mehr in meiner alten Mentalität dir dienen. Ich bin wertvoll für Gott, weil ich so viel getan habe, weil andere so gut über mich sprechen, weil ich so viel besitze und gespendet habe. Nein, sondern ich bin wertvoll für Gott, weil ich bin ein Kind Gottes. Amen. So kommen wir hinein in das neue Jahr. Und dann empfangen wir Dinge, die haben wir uns nicht erarbeitet. Wir empfangen eine völlig neue Liebe. Eine Liebe zu dem Nächsten. Amen. Aber diese Liebe beginnt auch bei uns selbst. Paulus erklärt das Geheimnis der Heiligung. Ich meine, wer war Paulus? Er war der klügste Pharisäer, bei Gamaliel gelernt. Er war in der radikalsten Sekte der Pharisäer. Aber er sagt am Ende seines Lebens, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert. Gott macht alles neu. Amen. Erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Epheser 4, Vers 22. Heiligung ist ein Geschenk durch die neue Liebe, die wir von Gott empfangen haben. Als ich junger Christ war, ich war sogar schon getauft im Wasser. Oh, habe ich was Großes geleistet. Habe ich immer noch, aber nicht weiter erzählen, habe ich immer noch geflucht. Ich habe als Weltmensch, also das muss ich mir übersetzen, also bevor ich Christ war, habe ich so stark geflucht, dass sogar die Väter meiner ungläubigen Freunde ihren Söhnen verboten haben, mit mir abzuhängen. So stark habe ich geflucht. Krass. Und dann war ich getauft im Wasser. Ich war erneuert. Ich war neugläubig. Und ich habe immer noch geflucht. Und ich habe mich verdammt dafür. Ich habe gesagt, ich werde nie ein anständiger Christ werden. Und dann steht da, auch in Epheser 4, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, was den anderen ermutigt, tröstet, auferbaut. Und dann habe ich gesagt, boah, das werde ich nie schaffen. Ja? Deswegen habe ich damals auch nicht so gern die Bibel gelesen, weil wenn ich die Bibel las, dann war es für mich wie so ein Gerichtsurteil, weiß nicht, wie es euch ging. Und auf einmal kam der Geist Gottes und sagte, Mario, du hast die Bibel gar nicht verstanden. Die Bibel ist nicht eine Abitursprüfung. Du kannst nicht die Bibel erfüllen durch dein altes Leben, sondern sie ist wie ein Update. Liest du das auch immer auf deinem Handy oder deinem Computer? Neues Update. Früher hat mich das immer nicht interessiert, das hat mich genervt, ich habe immer weggedrückt. Und jetzt, manchmal, dann funktionierte mein Handy nicht, dann habe ich meinen Internetberater. Mein Handy funktioniert nicht, mein Handy ist kaputt, ich möchte am liebsten mein Handy wegschmeißen. Dann hat er gesagt, hast du dein Update schon gemacht? Dein Software-Update? Ich sage, nee, keine Lust. Mach dein Software-Update. Und dann habe ich das gemacht. Auf einmal funktioniert wieder alles wieder eins. Ich war, Gottes Wort ist die neue Liebe, die Gott uns schenkt. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder geflucht habe, dann habe ich diesen Vers gelesen und ich habe gemerkt, wie Gottes Wort mich erneuert hat und Gott ist es, der uns heiligt. Amen. Amen. Wir bekommen eine neue Liebe, wir bekommen eine neue Vergebung geschenkt. So heißt es in Gottes Wort, vergebt einander, so wie der Christus euch vergeben hat. Epheser 4, Vers 32. Und wir bekommen einen neuen Trost, dass, wenn wir durch schwierige Zeiten gegangen sind, wo kein Mensch uns trösten konnte, dass Gott uns tröstet, 2. Korinther 1, Vers 4, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Jetzt in meinen Weihnachtsfeiertagen, dann haben wir auch mal Fernsehen geguckt und dann haben wir einen Film geguckt, der hieß Hacksaw Ridge. Ich will jetzt keine Werbung machen für Kino, aber der war so berührend. Das war die wahre Geschichte von einem Pazifisten, der hieß Desmond T. Doss. Und er hat geschworen, er will nie eine Waffe anrühren, damit er nie jemanden erschießen muss. Aber er war so Patriot, er wollte im Zweiten Weltkrieg als Sanitäter, wollte er mit seinen Brüdern dort in den Krieg ziehen. Und er wurde so gedemütigt, gequält von seinen Vorgesetzten, von seinen Kameraden verprügelt, weil sie ihm gesagt haben, du bist nichts wert, du bist ein Feigling, weil du keine Waffe trägst. Und dann hat er das alles ertragen, alle Demütigung, alle Ablehnung, ist sogar bis vor das Kriegsgericht, hat sein Recht bekommen, ist als Pazifist und als Sanitäter mit seinen Brüdern in die härteste Schlacht. Und das ist geschichtlich belegt, hat 75 seiner Kameraden und sogar der Feinde gerettet vor dem sicheren Tod und hat die Ehrenmedaille bekommen, nicht wahr? Und alle, die ihn gehasst haben, haben gesagt, wir haben uns in dir geirrt. Und woher bekam er diese Kraft, seine Feinde zu lieben, die ihn gequält hatten? Sein Vater, Alkoholiker, hat ihn geschlagen, die Mutter geschlagen. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums. Wenn wir diese erneuerte Kindheit bekommen, ein Kind Gottes werden, dann bekommen wir seine Liebe, seine Vergebung, seinen Trost. Jesus Christus ist der, der uns zuerst geliebt hat, damit wir lieben können. Amen. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen schließen. Es ist der letzte Gottesdienst in diesem Jahr 2025. Und vielleicht schaust du auch zurück auf dein Jahr und du schaust vielleicht in Dankbarkeit zurück, weil Gott so viel Gutes für dich getan hat, weil er so viele deiner Gebete erhört hat. Und das ist großartig und dafür wollen wir Gott die Ehre geben. Vielleicht schaust du aber auch zurück auf ein Jahr voller unerfüllter Gebete, voller Fragen. Warum hat Gott die Gebete von anderen erhört, warum hat er meine nicht erhört? Dann möchte ich gerne, dass du erlaubst, dass die Liebende, dass die sanfte Hand von Jesus sich gerade jetzt auf dein Herz legt. Und dass du erkennst, ein Jahr war nicht gut oder schlecht, ob du erfolgreich warst oder keinen Erfolg hattest, deine Gebete erhört wurden oder nicht, sondern es geht darum, du bist die Geliebte, du bist der Geliebte Gottes. Das ist die Kraft, die einem Desmond Doss durch alle Verletzungen, sogar seiner Brüder, durch alle Ängste hindurchgetragen hat. Ich bin ein Geliebter Gottes. Vielleicht hast du immer dieses Bild gehabt von Glauben oder von Christsein. Ich muss beten, ich muss die Bibel lesen, ich muss spenden, ich muss Mitglied einer Kirche sein. Und du hast völlig übersehen, dass selbst der Glaube nicht eine Leistung ist, sondern ein Geschenk von deinem Vater. Die wahre Identität kommt nicht durch das, was du tust oder was du leistest, sondern eine Begegnung mit dem liebenden Vater. Dieser liebende Vater ist heute hier. Er hat sich offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Er hat dich so sehr geliebt, dass er Mensch geworden ist, dass er am Kreuz den Platz eingenommen hat, den wir alle hätten einnehmen müssen, weil wir alle schuldig sind. Wir alle haben in unserem Leben Fehler gemacht, Dinge, die wir gern rückgängig gemacht hätten. Aber hier ist jemand, der unseren Preis bezahlt hat, Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Heute an diesem letzten Tag in deinem Jahr 2025 streckt Gott seine Hand zu dir aus. Und wenn du gerne auf diesen Ruf Gottes antworten möchtest, wenn du gern das erleben möchtest, was dieser Sohn erlebt hat, diese liebende Umarmung des Vaters, dass er dich küsst, dass er dir den Ring an die Hand gibt, dass er dich ein neues Leben schenkt, dann öffne einfach gerade jetzt deine Hand und sagst: Jesus, ich möchte dich einladen in mein Herz. Ich möchte dieses neue Leben empfangen. Ich habe verstanden, es geht nicht um Leistung. Es geht darum, dass ich das empfangen darf. Das ist Glaube. Ja sagen zu deiner Liebe. Dann öffne gerade jetzt deine Hand an deinem Platz. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir zusammen aufstehen. Und viele von uns werden diese Entscheidung schon getroffen haben in ihrem Leben. Aber ich möchte uns bitten, dass wir alle das Gebet eines Kindes laut sprechen, mit denen, die vielleicht das allererste Mal dieses Gebet sprechen. Und wir sagen laut zusammen: Lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen. Amen. Wenn du diese Entscheidung heute das erste Mal getroffen hast, herzlichen Glückwunsch. Die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen konntest. Und wir wollen jetzt gemeinsam zum Abendmahl schreiten und wir wollen unsere Augen schließen. Das Abendmahl ist eine wunderbare Gelegenheit, auch das Jahr abzuschließen und zu sagen: Herr, ich möchte so wie dieser Sohn, ich möchte Buße tun. Ich möchte dir alle meine Unzulänglichkeit bringen. Und ich komme zu dir, so wie die Bibel es sagt, mit Zuversicht, mit Kühnheit vor den Thron Gottes. Denn ich weiß, ich kann für meine Sünden nicht bezahlen. Aber da ist jemand, Jesus Christus, er ist für mich am Kreuz gestorben, am dritten Tage auferstanden, und er hat sein heiliges Blut hat er durch die Himmel getragen, an den himmlischen Altar, in das himmlische Allerheiligste. Und dort sind alle meine Sünden vergeben. Amen. Und das Abendmahl ist praktisch, wie wenn man den Scheck unterschreibt. Und zu sagen: Herr, ich bekenne, ich kann nichts tun, um meine Sünde wieder gut zu machen. Herr, lass mich heute am Ende des Jahres meinen Wert bestimmen. Mein Wert ist nicht darin, was ich geleistet habe in diesem Jahr. Mein Wert ist nicht in dem, was andere Menschen über mich sagen. Mein Wert ist nicht in dem, was ich besitze. Was mich ausmacht, ist die Liebe Gottes am Kreuz. Jesus Christus liebt mich, obwohl ich Sünder bin. Das ist mein Wert. Danke, Jesus. So wollen wir kurz stille werden und nicht in Verdammnis, sondern in Freude darfst du heute deine Sünden bekennen. In Stille, in einem zerbrochenen Herzen sagen: Herr, alles, was mich trennt von dir, nimm es weg. Durch das heilige Blut Jesu bin ich gereinigt. Vielleicht, wenn du in dich gehst, sagst du, heute am Altjahrsabend, am Silvesterabend will ich auch noch jemanden anrufen und will die Worte sagen, die ich nicht sagen konnte. Bitte vergib mir. Das harte Wort, das, was ich dir angetan habe, bitte vergib mir. Es war falsch. Meine Beziehung zu dir ist wichtiger als mein Recht. Der Herr wird heute auch zu deinem Herzen sprechen, wie du Beziehungen wieder in Ordnung bringen kannst. Vielleicht ist aber auch eine alte Wunde in dir, wo jemand dir Böses zugefügt hat, ein böses Wort. Heute darfst du sagen, weil Christus mir vergeben hat, kann auch ich vergeben. Ich vergebe meinem Schuldigen, so wie Christus mir vergeben hat. Lass uns kurz stille werden.